habe am Anfang gesagt, heute wird es auch darum gehen, wie schafft man das von so einem verdorrten Ding zu einem lebendigen Ding zu werden, zu einer lebendigen Seele, von einer verdorrten Seele zu einer lebendigen Seele, von einem verdorrten Leben zu einem lebendigen Leben, voller Dynamik, voller, ja, auch Ewigkeitsleben. Und die Schriftlesung für den heutigen Palmsonntag, die steht wo? Ich weiß genau, aber ich suche was anderes. Die Schriftlesung für den heutigen Palmsonntag steht im Philipperbrief. Und da die Verse 2 bis 13. 5 bis 13, Entschuldigung, die Verse 5 bis 13, Philipper 2, die Verse 5 bis 13, jetzt habe ich es benannt. Und bevor ich sie lesen werde, möchte ich euch noch die Verse 1 bis 2 vorlesen. Und das war der Grund, warum ich durcheinander gekommen bin, weil ich das im Kopf schon gehabt habe, aber mein Mund hat es nicht erreicht. Ich möchte euch die Verse 1 bis 2 als Einstimmung vorlesen, dann noch ein paar Worte sagen und dann den Predigtext. Also ihr könnt es noch sitzen bleiben. Wir lesen Philipper 2, Abvers 1. Wenn es nun bei euch, und mit euch bin ich und ihr gemeint. Da geht es nämlich um die Gemeinde. Die Katharina ist auch gemeint. Die sitzt so abseits, aber sie ist auch gemeint. Alle sind wir gemeint. Alle, die wir uns in der Gemeinde treffen. Wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. So fängt der Text an. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich möchte gleich weiterlesen. Weil da steht ja, einmütig auf ein Ziel bedacht sein, oder? Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir dann, ja, was ist denn das jetzt für Ziel? Und was geht's denn? Und der Paulus erklärt das dann. Und im theologischen Choral, im theologischen Kontext, wird das jetzt als einer der größten Christushymnen bezeichnet. Die nächsten Verse 5 bis 13, die wir jetzt gleich lesen werden. Wo der Paulus das ausbreitet, was unser Ziel ist. Und es hat etwas damit zu tun, dieses Ziel, wenn wir dieses Ziel in unserem Leben erkennen und dann auch zielgerichtet danach leben, dann wird das passieren, dass wir von sowas zu sowas kommen. Dann wird das passieren, dass wir von einer Wüstenexistenz in eine Garten-Eden-Existenz kommen, in was Lebendiges. Und das geht es heute in dem Text. Und jetzt dürft ihr aufstehen, jetzt lese ich euch den Predigttext vor. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt, viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet. Mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte beten, dass dieser Text heute ganz tief in unser Herz fällt. Ich möchte beten, Herr, dass du uns Konzentration schenkst auf das, was in unserem Leben wirklich dran ist. Herr, und ich möchte bitten, dass du das Hören segnest und auch das Reden. In deinem Namen. Amen. In Vers 5, damit wir gar nicht lang gespannt sein müssen, beantwortet der Paulus gleich die Frage, die nach den Einleitungsversen dasteht. In Vers 5 lesen wir: Erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt, einmütig auf ein Ziel bedacht seid, das ist der Eingangstext. Und in Vers 5 schreibt er dann: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Christusähnlichkeit. Christus ist das Ziel. Darin soll man einmütig, das ist ein Wort, das verwenden wir heutzutage nicht mehr so oft, gell? Darüber soll man uns einig sein. Christus ist das Ziel. Lebt so, sagt der Paulus, seid so gesinnt, sagt er uns im Vers 5. Und da passiert was ganz was Herausforderndes. Da wird nämlich Jesus Christus nicht ein fernes Ideal, das man dann gleich als unerreichbar ins Eck stellt und sich dann auch nicht mehr darum kümmern muss, weil es ist eh unerreichbar. Das passiert uns ja so leicht. Ja, der Anspruch Gottes ist, dass wir alle zusammen, du und ich, jeder Einzelne, so werden wie Christus. So leben wie Christus, so gesinnt sein wie Christus. Und in meinem Kopf ist dann gleich so ein Beistrich und dann geht es weiter, das kann ich sowieso nicht. Und dann passiert was furchtbar Schreckliches, dann wird es so entpersonifiziert. Und auf einmal steht er als Ideal da, nachdem ich sowieso nicht leben kann. Nein, das ist nicht der Anspruch der Bibel. Der Anspruch der Bibel ist, dass Christus kein unerfüllbarer Traum ist. Wir sollen in all unserem Tun und Wandeln Christus entsprechen. Ihm immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel, liebe Leute. Und für diejenigen von euch, die schon ein bisschen älter sind, so wie ich, und sie jetzt innerlich denken, boah, da bin ich ja so weit weg, dann sage ich zu mir selber, dann zah auf, Freddy. Weil ich habe da ein tolles Vorbild. Der Abraham war 80 Jahre, 100 Jahre, wie er sein erstes Kind gekriegt hat. Da war immer noch was zu tun, da war immer noch eine Erfüllung zu leben, da war immer noch ein Weg nach vorn. Ich bin jetzt bald einmal 63. Da ist immer noch ein Weg nach vorn. Aber, liebe Leute, eins ist gewiss. Ich aus meiner Kraft schaffe das nicht. Ich aus meiner Weisheit mit 63, Weisheit, und jetzt habe ich sogar meine Brillen, meinen Horn angepasst, dass ich sie auch nicht vergesse. Ist nicht damit gemeint, sondern Weisheit. Ich in meiner Weisheit schaffe das nicht. Auch mit 63 Jahren Weisheit nicht. Jesus Christus schafft es. Es geht um sein Wesen und um sein Wirken. Und das soll groß werden in dir und in mir. Nur damit keine falschen inneren Gefühle entstehen und sich jemand denkt, boah, jetzt druckt er uns das wieder ein, der Freddy, kriege ich so ein schlechtes Gewissen. Nein. Es geht darum, sich zu öffnen für das, was Christus ist, was Christus sein will in deinem Leben. Nun, wie schaut das jetzt konkret aus? Und dazu helfen uns das zu entdecken, helfen uns die nächsten 6 Verse. In Vers 6 lesen wir Christus, hoppala, jetzt brauche ich das, Klaus, meine Bilder. Ja, ich klicke sogar, aber es klickt nichts. Könnt ihr gerne das erste Bild einschalten. Jetzt haben wir es so geübt und so probt, alles hat hingehört und jetzt. Macht nichts. Vers 6. Vers 6 lesen wir, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er hielt es nicht wie einen Raub fest. Ja, er war ganz Gottes Sohn, aber er hat alles verlassen. Vom Griechischen her könnte man sogar übersetzen, er hat vergessen, wo er herkam. Er hat alles beiseite gelegt. Ja, bleiben wir mal da, genau. Hat alles beiseite gelegt. Heimat, den Vater, den Frieden, die Harmonie, die Engelschöre. Stattdessen hat er sich das Gebrumm der Jünger angehört. Stattdessen ist er auf einen Esel Richtung Jerusalem gezogen. Stattdessen, und dieser Esel steht für sehr viel, das wäre eine eigene Predigt. Stattdessen hat er den niedrigen Weg gewählt. Den Weg des Dienens, den Weg der Demut. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, sondern er neigt sich zu dieser Menge, die brüllt und schreit und nichts versteht. Den Jüngern, die mehr murren als checken. Der Not der Menschen. Er hat den Menschen die Füße gewaschen, den Jüngern die Füße gewaschen. Obwohl eigentlich ihm dieses Recht zustünde. Aber, und das ist der große Gegensatz, und darum gefallen mir diese zwei Äste so, aber in all dem hat er keinen Moment aufgehört, Gott zu sein. Ja, er hat die Heimat beim Vater verlassen, aber er hat sein Gottsein nicht zurückgelassen. Können wir eins weiterdrücken, bitte? Er hielt es nicht wie einen Raub fest. Er ist mit leeren Händen gekommen und trotzdem hat er sehr viel zu geben gehabt. Und das nächste Bild ist dann, jetzt funktioniert es, er entäußerte sich. In Vers 7 lesen wir, sondern er hat sich selbst entäußert und Knechtsgestalt angenommen, dem Menschen gleich, dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Nein, er kam nicht leer. Er hat alles, was über Gott zu sagen und zu zeigen war, aus sich herausgelassen. Gott selber konnte in diesem Menschen erkannt werden. Er hat das Wesen Gottes zum Ausdruck gebracht. Und was war das Wesen Gottes? Leidenschaftliche Hingabe. Liebe. Durch und durch. Er hat zum Ausdruck gebracht, dass im Herzen Gottes, ein Altar ist. Und dass Gott uns mit diesem Altar den Weg in die Ewigkeit zeigt. Und er nahm Knechtsgestalt an. Das griechische Wort für Knecht ist doulos. Und es ist so der, der die niedrigsten Tätigkeiten im Haus macht. Diese Welt hat ja so ihre eigenen Gedanken über sich und dann auch über Gott. Und oftmals ist es ein erhabener Gott über den Wolken, aber ein dienender Gott, Ein Knecht, der auf den Knien dahinrutscht, anderen dient, sich selber hintanstellt. Und doch in diesem Bild war er nie mehr eins mit seinem innersten Wesen, als in dem Moment, als er dienender Knecht wurde. Es war keine fremde Gestalt, als er die Gestalt des Knechts annahm. Das ist die erste große Überraschung. Das ist auch der größte Irrtum der Menge beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Es geht ihm nicht ums Herrschen. Herrscher ist er sowieso. Er hat sowieso alles in der Hand. Nein, er will uns dienend gegenübertreten. Er will uns zeigen, dass Gott eben nicht fordernd ist, dass er nicht auf Empfangen angewiesen ist, sondern dass er leidenschaftliche Anteilnahme hat, dass er uns ungeteilt zugewandt ist. Und das sind Eigenschaften Gottes, die sind uns sehr fremd. Uns ist es fremd, aber es war immer Gottes Art. Der Grund der Liebe Gottes liegt nicht in uns, es liegt in seinem Wesen, in seinem Herzen. Und Jesus Christus war für alle da. Er war sich für keinen zu gut. Kinder und Frauen, Fischer und Dirnen, Zöllner und Pharisäer. Er hat die von der Religion Ausgestoßenen angenommen. Und da war nichts und niemand, vor dem er Abscheu empfunden hätte. Und wenn man sein Leben so betrachtet, er hat sich dabei nur wenig geschont. Wenn ich mir das in den Evangelien so anschaue, da waren viele lange Tage dabei. Viele durchbetete Nächte. Im Dienen werden wir Christus ähnlicher. Und die Frage ist, willst du das wirklich? In diesem Ja zu Christus liegt es drin, liebe Leute. Im Ja zu Christus fragt dich Jesus Christus, willst du das wirklich? Dienend zu leben, den anderen über dein eigenes Ich zu stellen. Dienen ist gottgemäß. Einmal weiter bitte. In dem nächsten Vers lesen wir dann, im selben Vers, im Vers 7, lesen wir dann, und er ward den Menschen gleich dem Äußeren nach, als ein Mensch erkannt. Geht's nicht, gell? Macht nichts. Gott wird Mensch. Nicht die uralte Lüge, dass der Mensch Gott werden kann, sondern Gott wird Mensch. Wir Menschen, wir lieben es ja, die Sache zu verdrehen. Aber Gott sagt schon durch den Propheten Jesaja, in Jesaja 55 steht es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Gott wird Mensch. Und er kommt uns ganz nah. Und dann lesen wir als nächstes, er erniedrigte sich selbst. In Vers 8, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Sich selbst erniedrigen, da kann man auch das Wort demütigen lesen. Er demütigte sich selbst. Und Demut ist was sehr was Herausforderndes für uns Menschen. Wir Menschen, wir trachten ja dann auch selber groß rauszukommen. Und auch wir Christen, wir sind nicht davor gefeit. Groß rauskommen, um unseren Ruf besorgt sein, unser Ansehen, unsere Anerkennung, unsere Ehre. Liebe Leute, das ist uns nicht fremd, oder? Wir konzentrieren uns auf den Eindruck, den wir machen wollen. Wir wollen ja gute Christen sein. Heilige Menschen, Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das soll in unserem Leben passieren. Die denken wir öfters, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass so viele Christen ein bisschen planlos durchs Leben rennen, weil sie von sich aus versuchen, christliche Menschen zu sein, heilige Menschen zu sein. Und wenn man das von sich aus versucht, ein guter Mensch sei, dann geht das immer schief. Das endet immer wieder und sehr häufig trotzdem im eigenen Überlegen, was für mich gut ist, meinem Ansehen dient, wofür mich die anderen Leute halten sollten. Wo es doch nur um eines geht, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden, Römer 8, Vers 29. Und es heißt, gestaltet zu werden, da haben wir eben nichts dabei zu tun, sondern Christus gestaltet uns. Bleibt die Frage, was ist Demut? Und darauf gibt es eine einfache und doch schwer anzunehmende Antwort. Demut ist der Mut, demütig zu sein. Und es braucht Mut für die Demut. Und da gibt es so zwei, drei Irrtümer über Demut, die möchte ich kurz ansprechen. Schauen wir mal, ja. Es gibt ja im Christsein so eine Tendenz zur Selbstverdammung. Da erklären wir uns selber, wie schlecht und verdorben wir sind. Und wir kriechen im Staub, weil wir so schlecht sind. Und das ist für mich geradezu ja, sehr befremdlich, würde ich mal sagen. Denn wir dürfen da nicht dran stehen bleiben. Natürlich sind wir der Sünde fähig. Und natürlich sind wir Sünder. Und im Sündersein sind wir widerlich, das stimmt. Aber in Christus sind wir erlöst von dem Ganzen. In Christus, liebe Leute, sind wir nicht nichts. Auf gut Österreichisch, wir sind nicht nichts. In Christus sind wir sehr, sehr wertvoll. In Christus sind wir Königskinder. Und Königskinder kriechen nicht im Staub. Jetzt kommt halt eines dazu, es ist sehr bequem manchmal ein Nichts zu sein. Denn dann kann man mit uns ja auch nicht wirklich was anfangen. Und dann sagt man ja, ich tat eh gern, aber ich kann nicht, weil ich kann ja nichts. Liebe Leute, das ist lähmend, wenn man gemeinsam was unternehmen will. Und es raubt Gott die Ehre. Demut ist ganz was anderes. Demut ist die ehrliche, wahrhaftige Selbsteinschätzung, was ich bin. Wenn man dich bittet zu singen oder zu predigen und du kannst es nicht und sagst trotzdem, ja, ja, das mache ich schon. Was ist das? Selbstüberschätzung. Ich habe da stolz stehen, das ist mir eingefallen und ich habe nur ein Wort stehen. Dummheit. Aber liebe Leute, es ist genauso daneben, wenn du predigen oder singen kannst und du sagst, ah weißt, ich bin gar nicht begabt und überhaupt, ich bin ja eigentlich zu nichts nutz und such dir den anderen. Liebe Leute, das ist genauso daneben, das gibt Gott nicht die Ehre. Demut ist der Weg zu einer guten Selbsteinschätzung. Aber dann auch das, was ich erkenne, womit Gott mich ausgestattet hat, anzuwenden. Ihm damit die Ehre zu geben, ihn damit zu preisen. Ich möchte das ein bisschen illustrieren, so Unterschied zwischen Stolz und trotzdem das, was man hat, nicht unter den Scheffel stellen, sondern damit ja, angeben, aber für Gott angeben. Die Uli und ich waren gestern auf einem Konzert, einem karwöchlichen Konzert. Also der Tom Happel, mein Kollege, der ist ja musikalisch recht begabt, hat da verschiedene Persönlichkeiten in Lieder gestaltet und führt so durch das ganze österliche Geschehen. Und er hat sich dazu einen super Pianisten und meine Tochter als Co-Gesangs Person ausgesucht. Und ihr kennt mir Sophie, die singt ganz gut. Und sie hat halt da mitgesungen und nachher nach dem ganzen Konzert stehen wir so benannt und eine Frau kommt zu mir und sagt, Ma Freddy, Gott, du bist schon stolz auf deine Tochter. Die singt so schön. Und der Freddy, der weiß, er muss ein guter Christenmensch sein, der hat so kurz einmal Luft geholt und wollte sagen, es ist nur geschenkt, da kann kein Mensch was dafür. Und dann habe ich gedacht, nein. Und ich weiß, was ich zu der Frau gesagt habe. Ja, weißt du, ich bin schon seit 30 Jahren auf meine Tochter stolz. Weil so lange ist sie auf der Welt. Und Gott hat sie wirklich begabt. Und ich bin so froh, dass sie die Begabung für Gott einsetzt. Das ist was anderes, oder? Also ich so, ja, aber kann sie ja nichts dafür. Das ist eigentlich eh nicht so gut, aber ja. Nein, liebe Leute. Demut hat mit diesem vordergründlichen im Staub kriechen nichts zu tun. Das Begraben und Verleugnen einer von Gott gegebenen Gabe, liebe Leute, das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen etwas anders sein, weil Christus uns zu etwas gemacht hat, gestaltet hat. Wir dürfen etwas können, wir müssen nur dazu sagen, von wem wir es haben. Und klar machen, wofür wir es einsetzen. Liebe Leute, Gott schafft interessante, überzeugende Persönlichkeiten. Wenn ich da so in den Raum reinschaue, boah, da fallen mir Geschichten ein. Ein Roland, der da steht und mit ein paar so halbkreisen Personen einen ganzen Fitnesszirkel macht jeden Montag. Da hat Gott was geschaffen. Hey, da steht ein Mann da, der weiß, was er sagt und was er tut. Eine Barbara, die mich immer wieder verblüfft mit ihrer praktischen Intelligenz und mich immer wieder so richtig lässig aufplattelt damit. Auf eine sehr heilsame Art und Weise. Liebe Leute, Gott schafft Persönlichkeiten. Und aus diesen Persönlichkeiten dürfen wir im Reich Gottes was tun. Und so könnt ihr es weitermachen. Ich habe jetzt nur zwei genommen. Aber bei jedem Gesicht fast, das ich da sehe, fällt mir was ein. Und dafür müssen wir Gott die Ehre geben. Aber wir sollen auch demütig genug dabei bleiben und darauf hinweisen, wo es herkommt. Jetzt probiere ich es noch ein letztes Mal. Nein, bitte die nächste Folie. Das nächste, was wir dann lesen, er war gehorsam bis zum Kreuz. Ja, gehorsam. Gehört auch dazu zur Christusähnlichkeit. Christus ließ zu, dass sein Leben ausgegossen wird wie Wasser. Er verschenkt sich selbst. Er hat sich verfügbar gemacht als Knecht, dienstbar, ohne Recht und Ansprüche. Und er ließ sich den demütigsten Tod geben, den Menschen jemals ersonnen haben. Und dann das seltsame Paradoxon. Da kommt einer scheinbar ganz leer und doch hat er mehr zu geben als wir alle zusammen. Ja, er macht sich zum Knecht, aber gleichzeitig wusste man, das ist der Herr. Gott kommt als Lamm und ist trotzdem ein Löwe. Er hat die Herrlichkeit abgelegt und es war immer noch mehr vom Vater an ihm zu sehen als beim frömmsten Knochen seiner Zeit. Er wählt den untersten Platz und hat doch alle zu sich erhoben. Und liebe Leute, das ist Christusähnlichkeit. Das ist das, was wir an jedem, der Christus nachfolgt, über kurz oder lang entdecken wird. Und natürlich gibt es dann Menschen, denen gelingt das über alle Massen. Ich muss, wenn ich diese Worte sage, er hat Herrlichkeit abgelegt, also es war immer noch mehr vom Vater an ihm zu sehen, als beim frömmsten Knochen seiner Zeit. Liebe Leute, wenn ich dieses Wort sage, dann muss ich an ganz viele Menschen denken, die habe ich kennengelernt. Und bei denen hast du dieses Gefühl. Die sind ultimativ den ganzen Tag bereit, Menschen zu dienen. Aber gleichzeitig schmeckst du die Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes bei ihnen. Lamm und Löwe gleichzeitig. Und diese Art hat Gott bestätigt. Auf diese Art hat Gott seinen Siegel gelegt. Darüber hat er sein Wohlgefallen ausgesprochen. Auf den Träger dieses Namens wird alles ankommen. Auf ihn kann man sich berufen. Der da ist das Lamm auf dem Thron. Und mit diesem Namen Jesus Christus ist alles gesagt, was Gott zu sagen hat. Und Gott sagt uns, diese Art und nur diese Art wird regieren. Diese Art des Gebrochenen, des Lammes, das sein Blut vergossen hat. Die ist im Regiment. Nicht der König, den sich die Menschen da bei Palmsonntag zusammenreimen. Nicht auf einem weißen Pferd, nein, auf einem Esel. Das ist die Art der Herrschaft Gottes. Das Lamm auf dem Thron. Und alles kommt bei ihm an. Alles landet zu seinen Füßen. Es kommt alles vor ihm und nichts und niemand kommt an ihm mehr vorbei. Der Löwe sagt uns, er ist König. Vers 10 lesen wir, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und es geht dann weiter und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und merkt ihr am Ende dieses Christus-Chorals, füllt Christus das ganze Bild aus. Den Horizont nach jeder Richtung. Vor ihm beugt sich alles. Auf ihn weist Gott hin. So gesehen haben die Massen recht gehabt, als sie beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag gesungen haben, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, wenn man dem Markus-Evangelium folgt an dieser Stelle. Hier in unserem Text ist alles da. Dieser Hymnus beschreibt, was möglich wird, wenn wir aus den Möglichkeiten Gottes leben. Und darum lesen wir auch im Vers 13, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Paulus ist fasziniert von den Möglichkeiten, die ihm und damit auch uns durch die Gegenwart Christus eröffnet werden. Paulus schreit uns zu, hey, in Christus ist alles möglich. Und dann schließt er ab, aber eins muss uns bewusst bleiben und uns ins Herz geschrieben sein. Er, Christus, wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Ja, sein Geist wirkt dein Wollen. Du willst ihm dienen, diesen Gedanken, auch den schenkt Christus dir. Und wenn du diesen Gedanken geschenkt bekommen hast, im Geschenk angenommen hast, dann wird er auch das Vollbringen wirken. Ohne sein Wirken ist dein Wollen sinnlos. Es ist sein Wirken in unserem Leben. Was ist das Ziel? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Das ist unser Ziel. Darauf soll man hinleben. Und es wirkt sich ganz praktisch in unserer Gemeinde, in unserem Leben aus. Darauf dürfen wir hoffen und dafür dürfen wir Danke sagen. Amen.